Wir sprechen heute über die Stelle, die Paul übersprungen hat oder die ich ausgelassen habe, wie man es sehen möchte, über die syrophönizische Frau. Den Namen habe ich mir nicht ausgedacht, der ist tatsächlich biblisch. Und zwar steht der in Markus 7, 24 bis 30. Markus 7, 24 bis 30. Könnt ihr sehr gerne mit aufschlagen. Möchte jemand spontan vorlesen? Handzeichen? Jemand bereit? Ich komme auch nach vorne, komme auch zu euch. Niemand? Ah, es findet sich bestimmt jemand, wenn ich irgendwo hingehe. Schon mit der Bibel in der Hand. Ach, guck mal. Vielen Dank.
Jesus und die Frau aus Syrophönizien. Und er brach auf von dort und begab sich in die Gegend von Tyros und Sidon und trat in das Haus, wollte aber nicht, dass es jemand erfuhr und konnte doch nicht verborgen bleiben. Denn eine Frau hatte von ihm gehört, deren Tochter einen unreinen Geist hatte. Und sie kam und fiel zu ihm zu Füßen. Die Frau war aber eine Griechin aus Syrophönizien gebürtig. Und sie bat ihn, den Dämon aus ihrer Tochter auszutreiben. Aber Jesus sprach zu ihr: Lass zuvor die Kinder satt werden, denn es ist nicht recht, dass man das Brot der Kinder nimmt und es den Hunden hinwirft. Sie aber antwortete und sprach zu ihm: Ja, Herr, und doch essen die Hunde unter dem Tisch von den Brosamen der Kinder. Und er sprach zu ihr: Um dieses Wortes willen, geh hin. Der Dämon ist aus deiner Tochter ausgefahren. Und als sie in ihr Haus kam, fand sie, dass der Dämon ausgefahren war und die Tochter auf dem Bett lag.
Wunderschön, vielen Dank. Schwieriger Text. Und wir wollen Schritt für Schritt in Baby Steps, wie man so schön im Englischen sagt, also in Babyschritten, durch den Text mal durchgehen. Zuerst, womit es anfängt, ist, dass Jesus in die Gegend von Tyros und Sidon geht. Wo ist das? Habe ich übersprungen. Wir sehen, da war Jesus zuletzt. Das war die Stelle, die Speisung der 5000 und was wir die letzten paar Wochen gehört haben. Genau, hatte Jesus die Speisung der 5000, hat den Blinden heilt er danach, geht dort übers Wasser. Und Tyros ist, das ist da oben. Ja, also Jerusalem da unten, Galiläa hier so, da dann See Genezareth und Tyros da oben. Also Tyros ist 60 Kilometer entfernt und nicht mehr im Gebiet von Israel oder Judäa, sondern ist Gebiet Phönizien. Und dort in diesem Gebiet von Phönizien lebt eben besagte Syrerin, deswegen Syrophönizierin. Was macht Jesus da, ist die große Frage. Er befindet sich ja jetzt nicht mehr im Land des Volkes Gottes, sondern er befindet sich jetzt im tiefsten heidnischen Gebiet. Ja? Und wir lesen, dass er dorthin geht und in ein Haus geht, wollte aber nicht, dass die Leute von ihm erfahren. Also Jesus scheint sich eine Auszeit nehmen zu wollen, muss man so sagen, wie es aussieht, begibt sich hinaus aus seinem eigentlichen Wirkungsgebiet, also geht weit entfernt. Wir haben auch davor, hat er sich auch mit den Pharisäern angelegt, also es war sicher auch ein bisschen Selbstschutz mit im Spiel und begibt sich eben in das Gebiet, wo er erwartet, dass die Leute nicht von ihm gehört haben, ja, weil es nicht mehr im Gebiet der Israeliten ist. Aber trotzdem begegnet ihm dann eben diese Frau. Eine Griechin wird hier gesagt, also ist jedenfalls eine Heidin, eine Nichtjüdin, und dann begibt sich dieses merkwürdige Gespräch zwischen den beiden über Brosamen und Hunde und Kinder. Als ich den Text das erste Mal gelesen habe, muss ich zugeben, und als ich ihn vor kurzem nochmal gelesen habe, muss ich zugeben, auch da war mir nicht sofort klar, worum es geht. Ich dachte tatsächlich, dass Jesus eine Lektion in Sachen Kindesmisshandlung gibt. Weil es gab tatsächlich Völker, in denen es nicht üblich war, dass die Kinder mit am Tisch saßen und mitgegessen haben, sondern wo die Kinder quasi die Reste bekommen haben. Und so beim ersten Lesen könnte man ja davon ausgehen, dass Jesus dieser Frau sagt, behandle deine Kinder gut, besser als die Hunde. Und sie sagt, ja, hast recht, Kinder sollen besser behandelt werden als Hunde. Und damit fährt der Dämon aus. Wäre möglich, ist aber tatsächlich nicht die Bedeutung von diesem Text. Und damit ihr mir das glaubt und auch für mich selber, um sicher zu gehen, dass es tatsächlich so ist, schauen wir uns die Parallelstelle dazu an. Und die befindet sich in Matthäus 15, 21 bis 28. Wieder ein Freiwilligen. Ich quäle euch durch, es tut mir leid, aber Gemeinde ist Familie, da muss jeder mal ran. Mithelfen, wer möchte? Sigi, du hast schon einen Job heute. Ist jemand anders? Du möchtest vorlesen, wunderbar. Hast eine eigene Bibel, kannst du auch von vorne ablesen, wie du.
Das kananäische Weib Heilungen. Und Jesus ging fort von dannen und entwich in die Gegend von Tyrus und Sidon. Und siehe, ein kananäisches Weib kam aus jener Gegend und schrie ihm nach und sprach: Ach Herr, du Sohn Davids, erbarme dich mein. Meine Tochter wird von einem bösen Geist übel geplagt. Und er antwortete ihr kein Wort. Da traten zu ihm seine Jünger, baten ihn und sprachen: Lass sie doch von dir, denn sie schreit uns nach. Er antwortete aber und sprach: Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Sie kam aber und fiel vor ihm nieder und sprach: Herr, hilf mir. Aber er antwortete und sprach: Es ist nicht fein, dass man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde. Sie sprach: Ja, Herr, aber doch essen die Hunde von den Brosamen, die von ihrer Herren Tisch fallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr: O Weib, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter ward gesund zu derselben Stunde.
Dankeschön. Schön vorgelesen. Also hier sehen wir, dass es nicht um Hunde geht, nicht direkt und nicht um Kinder und nicht um Krümel oder Krumen. Tatsächlich, wenn wir nämlich in den Vers 24 gucken, da sehen wir, worum es tatsächlich geht. Und zwar geht es darum, dass Jesus sagt: Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Also mit dieser Zusatzinformation wird klar, die Kinder, von denen hier die Rede ist, sind das Haus Israel, das Volk Israel, also die Israeliten. Die Hunde sind die Heiden, also alle anderen. Und das Brot oder die Brotsamen oder Brosamen, das ist das Wort Gottes oder Jesus, das, was Jesus sagt, seine Lehre und sein Werk. Das, also Kinder als Begriff findet man ja in der Bibel immer wieder. Und Hunde gibt es tatsächlich als Begriff für die Ungläubigen, für die Heiden, gibt es tatsächlich auch ein paar Mal in der Bibel. Nicht ganz so oft wie Kinder, aber es kommt tatsächlich vor. Und es war zu der damaligen Zeit auch ein Begriff, den die Pharisäer zumindest sehr gerne oder die Schriftgelehrten auch gerne benutzt haben. Also es war ein üblicher Begriff, würde ich fast sagen, für die Heiden, für die Ungläubigen. Diesen Begriff, den Jesus hier benutzt. Trotzdem, wenn man das so liest und sich das so anschaut, fällt auch auf, dass Jesus hier ungewöhnlich unbarmherzig ist, um es mal vorsichtig auszudrücken. Also Frau kommt zu ihm mit einer Bitte, mit ihrem Leid, und in der Matthäus, in der Parallelstelle, sehen wir eben, dass sie ihm hinterher schreit, also sie wirklich offensichtlich in großer Not ist und damit zu ihm kommt und er ihr aber zuerst gar nicht antwortet und dann seine sagen seine Jünger zu Jesus, fertige sie ab oder kann auch sagen, schick sie weg, scheuch sie doch weg, sowas in dem Dreh. Ja, also fertige sie ab, schick sie weg, weil sie uns die ganze Zeit hinterher schreit. Und dann sagt er eben, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Beziehungsweise dieser Ausspruch eben, das Brot sollte man noch zuerst den Kindern geben und nicht den Hunden. Dass Jesus sein Dienst und seinen Auftrag sehr ernst nimmt, ist klar. Ja? Das ist sicherlich ein Grund dafür, warum er sozusagen erstmal abblockt. Weil sein Auftrag zuerst, als allererstes war es, unter die Israeliten zu gehen. Ja, das Volk Israel, Gottes Volk zu retten. Sein Auftrag sehen wir natürlich dann später, ist auch natürlich für die ganze Welt. Er ist ja für alle gestorben, nicht nur für das Volk Israel. Aber zuerst gilt sein Auftrag eben dem Volk Israel. Und das ist das, was er sagt. Er weist sie nicht direkt ab, sondern er sagt, erst einmal bin ich geschickt für das Volk Israel. Und zu denen soll ich gehen. Und er macht der Frau eine Hintertür auf. Es ist in dieser Übersetzung leider, in meiner und in deiner interessanterweise auch nicht, ist es gar nicht so klar. Oder ist es überhaupt nicht klar, weil Jesus eben sie die Frau praktisch als Hund bezeichnet. Ja? Und das war schon auch, wie gesagt, der Begriff für die Heiden, natürlich trotzdem auch ein Schimpfwort. Ja? Ist nicht ganz nicht nett. War damals nicht und gerade jetzt in dem Bereich dort, in der Region, ist ja auch heutzutage Hund immer noch ein Schimpfwort. Ja? Also es hat sich seitdem auch nicht viel geändert. Hat jemand eine Bibelübersetzung, wo nicht Hund steht? Hat irgendjemand eine Bibelübersetzung, wo was anderes steht als Hund? Ja, ich habe auch keine gefunden tatsächlich. Der Witz ist jetzt nämlich, wie gesagt, zweimal von Jesus sagt, er redet von diesen Hunden und die Frau greift das dann auf und sagt, ja Herr, widerspricht ihm gar nicht, also sagt nicht, aber ich bin doch kein Hund, ich bin doch auch ein Mensch oder also kommt gar nicht über diese Schiene, sondern sagt, ja du hast recht, erstmal müssen natürlich die Kinder versorgt werden, also erstmal das Volk Israel, aber manchmal fällt doch auch was für die anderen dabei ab, also widerspricht ihm nicht direkt, sondern geht sozusagen auf sein Argument ein. Frage ist, woher sie sozusagen sich das herausnimmt, dass sie glaubt, dass das funktioniert. Und dafür muss man in den Urtext gucken, bin ich eigentlich kein Fan von, ganz ehrlich, weil ich denke, die Leute, die das übersetzen, die denken sich schon was bei der Übersetzung. Ja, da muss man ein bisschen, wenn man da selber anfängt, so als Laie. Aber in diesem Fall habe ich es tatsächlich in vielen von anderen Leuten in den Predigten gesehen und selber dann auch nochmal im Urtext nachgeguckt und kann ich insofern bestätigen, das Wort für Hund, das Griechische, ist dieses mit den vielen griechischen Buchstaben, sowas wie Kyon oder so, Kyon, und bedeutet Hund oder eben metaphorisch auch ein unverschämter Mensch. Also im Griechischen heißt es auch ein Flegel, sowas in dem Dreh. Oder eben das Wort, was die Juden benutzt haben, wenn sie Griechisch gesprochen hätten. Was aber tatsächlich hier steht, ist nicht Kyon, sondern Kynarion. Und das heißt nicht Hund, sondern Hündchen. Das ist ein kleiner Hund. Das ist die Verniedlichung von Hund. Jesus benutzt zwar also dieses Wort, was die Pharisäer benutzen, um Heiden zu beleidigen, ja? Aber er schwächt es schon ab. Und dieses Hund ist eben, dieses Hündchen ist eben nicht der Begriff, den man benutzt für Straßenhunde, ja, warum die Hunde halt so einen schlechten Ruf hatten. Dieses Wort leitet sich wohl auch von Wimmeln ab, weil halt die Straßenhunde sich halt vermehren wie die Pest. Er benutzt also nicht dieses Wort, sondern er benutzt das Wort für einen Schoßhund praktisch, also eine Verniedlichung. Ja? Und deswegen ist für die Frau, sie sieht sofort dieses Einfallstor, was Jesus ihr aufmacht. Also wenn er dann sagt, dass man das Brot der Kinder nimmt und es den Hunden hinwirft, dann es ihm den Hündchen hinwirft, ja, also den Schoßhunden hinwirft. Und sie sagt, ja Herr, das stimmt, ein Schoßhund bin ich. Ja, also blöd gesagt, aber das ist das, was sie sagt. Aber manchmal fällt ja eben von den Kindern doch auch was für diese ab. Und diesen Glauben, den sie in diesem Moment beweist, ist eben das, worauf Jesus eingeht. und dann die Heilung auch wirkt. Das erstmal, um die Stelle ein bisschen einordnen zu können, um auch zu sehen, dass Jesus hier nicht diese ungewohnte Schärfe irgendwie besitzt, sie nicht einfach beleidigt, so aus dem Nichts, sondern dass es da eben diese Feinheiten in der Sprache hier. Worauf ich aber eigentlich auch hinaus will, ist, die Frau antwortet Jesus und Jesus sagt, dir geschehe, wie du willst, und die Tochter ist geheilt. Und geheilt, wie wir wissen von dem, was davor und danach steht, handelt sich um einen Dämon. Also die Tochter der Frau ist besessen, ist nicht einfach krank, sondern besessen. Und in dem Moment, wo Jesus sagt, dein Glaube ist groß, es geschehe, wie du willst, in diesem Moment ist der Dämon ausgetrieben aus dem Mädchen. Warum ist das ungewöhnlich? Und warum ich für diese Stelle auch dankbar bin, dass sie in der Bibel steht, weil sie uns dadurch ein paar theologische Diskussionen erspart. Warum ist das ungewöhnlich, was passiert? Also diese Dämonenaustreibung, was ist daran ungewöhnlich? Das ist keine rhetorische Frage, ist tatsächlich eine Frage an euch. Was fällt euch ein? Genau, es gibt keine direkte Konfrontation. Jesus ist gar nicht zugegen bei der Tochter. Ja, das ist eine Sache, genau. Noch ein paar andere Sachen, die auffallen können. Genau, die Tochter selber ist völlig unbetroffen. Sehr guter Punkt. Noch was? Ja, genau. Genau, was wir sonst haben in diesen Austreibungen von Dämonen, ist, dass Jesus den Dämon gebietet. Fahre aus, und der Dämon sagt, nein, ich will, oder manchmal, nein, lass mich doch wenigstens in die Schweine oder verhandelt noch oder so. Aber in diesem Fall gar nichts, keine Konfrontation. Jesus ist nicht anwesend, er gebietet dem Dämon nicht, er gibt keine Handauflegung oder sowas, keine großen Rituale, gar nichts. Sagt nicht mal, deswegen, also der Dämon muss ausfahren oder irgendwas. Er spricht sozusagen nicht mal auf Entfernung mit diesem Wesen, mit diesem übernatürlichen Wesen, sondern sagt nur der Frau, dein Glaube ist groß, ja, geschehe, wie du willst. Und der Dämon fährt aus. Und das ist doch interessant, weil Jesus sich hier gar nicht an Schema F hält. Also gar nicht. Wir haben davor die Dämonenaustreibung in den Kapiteln vorher gelesen. Da passiert schon immer dieses Schema. Jesus geht hin und gebietet und dann manchmal nach Diskussion fährt der Dämon dann aus, der Belastete wird geheilt. Aber in diesem Fall passiert nichts dergleichen, sondern es passiert einfach. Und was ich euch an dieser Stelle eben zeigen möchte, ist, wir machen manchmal, also es gibt ja ein Grund dafür, dass uns so Schemas eigentlich ganz gut gefallen, ja, weil sie irgendwie greifbar sind. Man denkt sich, wenn man das auch so macht wie in diesem Schema, dann muss es ja klappen, weil Jesus das ja auch so gemacht hat. Aber das stimmt nicht, das sieht man hier. Und wenn man drüber nachdenkt, gibt es in der Bibel immer wieder Stellen, zum Beispiel von Heilungen, wo man denkt, ja okay, Hand auflegen, beten und dann passiert das. Aber zum Beispiel, was Paul in der vorletzten Woche von dem Blinden, die Stelle danach und dem Taubstummen erzählt, wo Jesus auf den Boden spuckt und dann den Speichel verrührt und dem dann also überall hinstreicht und so. Also ein ganz anderes Schema. Und dann in der Apostelgeschichte haben wir wieder Heilungen, wo nur der Schatten von Paulus, denke ich, auf Kranke fällt und die geheilt werden. Also überhaupt keine, nicht, da steht nichts davon, dass sie reden. Oder die blutflüssige Frau berührt Jesus nur, ohne dass er was davon mitbekommt zuerst und wird geheilt. Ja? Es gibt kein Schema. Und was wir aufpassen müssen, ist, dass wir nicht selber ein Schema bauen, wo keines ist. Die Sache ist, dass wir dadurch nämlich, ja, Jesus hält sich nicht an die Regeln, spricht kein Gebet, ist nicht anwesend, gebietet nicht und so weiter, das hatten wir. Was wir aufpassen müssen, ist, dass wir kein Bibabo aus der Bibel machen. Kennt jemand den Bibabo, den Bibelbastelbogen? Das ist sehr praktisch, kann man Seiten schon vorperforiert, kann man einfach rausreißen aus der Bibel. Ja, die unangenehmen Stellen, zum Beispiel Dämonenaustreibung ohne Gebieten, einfach weg. Ja, und super, dann passt der Glaube wieder. Aber wir müssen aufpassen, dass wir genau das nicht tun. Dass wir Gott nicht einschränken, dadurch, dass er Dinge tut, die nicht in unser Schema passen. Ja, also natürlich gibt es gewisse Gesetzmäßigkeiten, auch geistliche Gesetzmäßigkeiten, aber es darf nicht so weit gehen, dass wir sagen, nur das kann auch passieren. Weil das offensichtlich in diesen Fällen zum Beispiel nicht stimmt. Jesus ist nicht durch unsere Fantasie, durch unsere Vorstellungskraft beschränkt. Also er geht darüber hinaus. Jesus kann, ja, ist egal was, er kann, es ist so. Und das ist aber das Besondere daran. Die Gefahr ist, dass wenn wir sagen, das Problem ist an der Sache, dass wir Gott dadurch halt doch einschränken können. Und das ist ein bisschen die Krux an dem Ding. Einerseits ist Gott nicht beschränkt durch unsere Fantasie, unsere Vorstellungskraft. Aber in dem Moment, wo ich nicht mehr glaube, dass etwas passieren kann, in diesem Moment beschränke ich ihn doch. Ja? Weil es diese Wechselwirkung gibt. Gott ist nicht so, dass er sein Ding macht. Wir lesen es in der Bibel, gibt es ganz viele Stellen, wo Gott irgendwie große Wunder tut. Aber es gibt noch viel mehr Stellen, wo er große Wunder mit Menschen tut. Ja, wo jemand etwas tut und Gott diese Tat benutzt, um ein Wunder zu tun. Ohne dass die beiden zusammenhängen, logisch. Zum Beispiel Mose, der den Stab auf den Sand schlägt und dann teilt sich das Meer. Ja, es hat diesen Akt des Glaubens von Mose gebraucht, dass Gott dieses Wunder getan hat. Nicht gebraucht im Sinne von, es war nötig, aber Gott möchte so arbeiten mit uns zusammen in einer Kooperation. Ja, dafür ist es aber nötig, dass Mose nicht sagt, was bringt es, wenn ich einen Stab auf den Sand schlage, das mache ich nicht, sondern dass er es tut. Ja? Insofern kann nämlich dann unsere Vorstellung, das, was wir erwarten, kann es doch eben beschränken. Wenn ich sage, ich brauche nicht für einen Kranken zu beten, wenn ich ihm nicht die Hände auflegen kann, also bei ihm bin, weil dann passiert nichts, das ist falsch. Es kann immer was passieren, weil Gott nicht durch das beschränkt ist, was wir erwarten von ihm. Ja, Gott ist nicht so beschränkt, wie wir in unserer Fantasie ihn manchmal haben wollen. Und deswegen wünsche ich mir, dass wir das wie Petrus machen. Petrus macht es nämlich genau richtig. Petrus sieht, wie Jesus übers Wasser läuft und er fragt ihn oder sagt ihm, wenn du mich aufforderst, auch aufs Wasser zu gehen, dann kann ich das machen. Also er denkt gar nicht, er fantasiert nicht, das sieht ja hier keiner, ja, es dient ja nicht, irgendwie es wird ja kein Kranker geheilt oder so und deswegen macht Jesus das nicht. Jesus macht nur Sachen aus gutem Grund, ja, oder natürlich macht er Sachen aus gutem Grund, aber er macht nur Sachen, um Ungläubige zu sich zu führen oder um Kranke zu heilen oder was auch immer. Jesus läuft einfach übers Wasser. Es ist nicht klar, warum er übers Wasser gelaufen ist. Natürlich auch, um zu seinen Jüngern zu kommen. Er hätte ja nicht übers Wasser laufen müssen. Er hätte ja den Sturm auf dem Ufer ausstillen können. Ja? Also Petrus sieht, dass Jesus das macht und machen kann, geht aber dann auch nicht einfach, sagt, wow, Jesus kann das, ich kann das auch und steigt einfach aus dem Boot. Ja, dann wär klar, was dann passieren würde. Aber er weiß, dass wenn Jesus ihn ruft, dann muss er nicht mal selber sich vorstellen können, übers Wasser zu laufen. Ne? Er muss nicht denken, erstmal überlegen, wie wäre denn das? Fühlt sich das an wie, werden meine Füße nass oder nicht? Also diese theologische Frage, die Paul manchmal auspackt. Muss er nicht wissen, muss er alles gar nicht, sich auch nicht vorstellen können. Muss er nicht vor seinem geistigen Auge sehen, sondern er muss nur gerufen werden und dann diesem Ruf folgen. Und dann diesen Schritt aufs Wasser gehen. Und wir machen uns das manchmal zu schwierig, weil wir entweder, wie gesagt, glauben, das kann nicht, das geht nicht, das passiert nicht, was Unsinn ist. Ja, weil wenn Gott sagt, dann kann er auch und dann tut er auch. aber andererseits eben uns selber das auch nicht zutrauen. Also Mose wieder als Beispiel, wenn Gott zu ihm sagt, du gehst zum Pharao und führst mein Volk in die Freiheit. Ja, Moses erste Antwort, ah Herr, ich kann nicht gut reden. Weil er nicht verstanden hat, dass nicht er persönlich alleine jetzt das Volk in die Freiheit führt. Klar ist das hirnrissig, ja. Natürlich ist das Selbstmord, wenn er jetzt zum Pharao einfach geht und sagt, du lässt mein Volk ziehen und schmeißt ihn raus und das war's mit der Geschichte. Denn eher Gott geht mit ihm, weil er diesen Auftrag gegeben hat, geht er natürlich nicht alleine. Und deswegen ist auch so etwas wie, aber ich kann nicht reden, ist kein Grund, nicht zu gehen. Und das sehen wir eben in der Bibel immer wieder. Es gibt so viele Geschichten, wo Gott einzelne Menschen herausruft und sagt, du kriegst diesen Auftrag, das zu tun. Und dann braucht es diesen Menschen, der das auch tut. Ohne dass er vielleicht die nötige Kompetenz besitzt, um das tatsächlich zu tun. Ja, wir haben zum Beispiel Paulus, der Super-Evangelist, ja, also der Typ, der alles kann, der Wunder rechts und links erlebt, der selber aber Angst hatte. Ja, wir stellen uns Paulus manchmal so vor, so dass, also der Macher, der geht in die Stadt und predigt vor allem auf dem Marktplatz. Dann wollen die nicht, dann klopft er sich den Staub von den Füßen und geht in die nächste Stadt. Aber auch er hatte Angst. Ja, auch er hatte Befürchtungen. Was aber nicht schlimm ist, weil Gott eben bei ihm war. Es hat nur Paulus gebraucht, dass er das tut, was ihm aufgetragen wurde. Nicht, dass er das auch sich auch vorstellen kann. Ja, nicht, dass er auch selber das alleine vermag. Es ist nicht immer ganz einfach herauszufinden, was Gott möchte von uns. Ja? Also was er von mir persönlich möchte. Im Allgemeinen, von der Gemeinde, natürlich steht in der Bibel, was er von der Gemeinde möchte. Aber was heißt das für mich? Aber was es immer braucht, ist, dass wenn ich merke, dafür schlägt mein Herz, dass ich dann anfange, dahin zu gehen. Dass ich nicht warte, bis es realistisch aussieht, sondern dass ich Schritte im Glauben in diese Richtung gehe. Wenn ich zum Beispiel hier vor euch stehe, ja, und predige oder auch singe, dasselbe Problem, ich habe vorher nicht den Glauben, dass ich, also muss ich ehrlich sagen, ich bin mir nicht sicher, dass das so viel bringt, ja, die Predigt für die Katz. So, ich stehe hier vorne, ich mühe mir den Samstag ab, um vorzubereiten, um zu recherchieren mit diesen griechischen Wörtern und so. Dann bereite ich Folien vor, damit man auch was zu gucken hat. Dann ist gar nicht so einfach, Folien zu finden tatsächlich. Also dieses Bild zu finden war super schwer, ob ihr es glaubt oder nicht. Da mühe ich mich ab und dann denke ich, Also bringt das auch was oder ist das Zeitverschwendung? Aber ich glaube, und deswegen stehe ich trotzdem hier vorne, ich glaube, dass wenn man Gottes Wort verkündet, wenn man redet über das, was in der Bibel steht, dass das immer Auswirkungen hat, dass das immer ein Samen gesät wird, der aufgehen kann. Und das wünsche ich, dass ihr das auch tut, dass ihr entdeckt, was ist das, was ihr tun könnt für das Reich Gottes, im Gebet, indem ihr nachforscht, in euer Herzen schaut, was möchte ich gerne tun. Was kann ich mir vorstellen zu tun? Nicht im Sinne von, dass ich es mir zutraue, sondern nur, was kann ich erträumen? Was ist Gott möglich alles? Ja, und dass ihr, wenn ihr diesen Ruf gefunden habt für euch, dass ihr dem dann nachgeht und Schritte geht in diese Richtung, ohne dass ihr es euch vorher vielleicht zutraut, aber dass ihr sagt, im Glauben, das bringt trotzdem was. Gott macht trotzdem was. Ja, wenn du meinetwegen berufen bist, in Randgruppen zu gehen, ja, mit Randgruppen zu arbeiten, dann arbeite mit Randgruppen. Ja, da brauchst du nicht vorher Theologie studieren oder so, weil Gott kann. Nicht du vielleicht nicht, aber Gott kann. Jesus kann. Ja, und das Wort hat immer Kraft. Und ich wünsche mir, dass wir das Neue für uns entdecken, dass wir diese Fantasie bekommen. Nicht, was kann ich, nicht, was stelle ich mir vor, sondern was ist Gott eigentlich möglich? Und dann ergeben sich halt neue Welten. Und dann zu überlegen, Ist etwas davon auch vielleicht mein Teil? Kann ich vielleicht etwas damit auch anfangen? Ja, bin ich für irgendetwas darin gerufen? Und dass wir dann diesen Weg zusammen gehen und gemeinsam gehen. Und dass wir eben diese Liebe, die Jesus auch hier zeigt, auch für, nicht nur für die, die schon zum Kreis der Familie gehören, sondern auch darüber hinaus diese Liebe und Wertschätzung Leuten zeigt. Ich habe Sigi vorher darum gebeten, dass wir zusammen das noch durch ein Gebet abschließen und dass wir zusammen beten, dass nicht nur jeder für sich betet, sondern wir auch zusammen als Gemeinde zusammenkommen und beten, dass Gott uns zeigt, was diese Schritte sind, was das sein kann. Ja, dass wir diese Fantasie bekommen und dass wir die Fantasie bekommen, auch zu glauben, dass Jesus was tut und damit auch hinauszugehen und damit auch die Gemeinde, nicht nur die Gemeinde, die Gesellschaft, unsere Umgebung, deinen Arbeitsplatz zu segnen durch diese Erfahrung und durch unseren Glauben. Möchtest du das tun?
Vielleicht stehen wir auch dazu gemeinsam auf und machen uns diese Worte nochmal innerlich, was wir gehört haben. Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir zu dir kommen dürfen, obwohl wir gar nicht zu deinem Volk ursprünglich gehört haben. Aber in deiner Liebe bist du auf diese Welt gekommen und hast jeden Einzelnen geliebt. Und Jesus, du bist für jeden Einzelnen gestorben. So danken wir dir einfach, dass wir auch dieses Bild für uns nehmen durften, dass wir von dem Brotkrumen leben dürfen, die sozusagen vom Tisch des Judentums gefallen sind. Und wir danken dir, dass wir dich bitten dürfen darum, dass nicht unser fehlender Glaube, unser kleiner Glaube dich begrenzt, sondern dass du darüber hinaus Größeres tun kannst, auch ohne uns, aber vielleicht auch mit uns. Ja, so möchten wir dich bitten, dass du jedem Einzelnen von uns zeigst, wo er seine Stärken hat. Du hast Pfunde verteilt, du hast jedem etwas gegeben, was er tun kann. Und Herr, wir möchten das einsetzen, um dein Wort zu verbreiten, um Licht zu sein in dieser Welt. Zeig uns innerlich, Herr, wo wir stehen können, wo wir etwas tun können, in unserer Nachbarschaft, in unserem Umfeld, in unserem Arbeitsplatz, in der Schule, überall da, wo wir von dir durch unser Leben, durch unser Wort, ja, durch unser Sein etwas weitergeben können. Ja, und so bitten wir auch für diese Umgebung hier. Sie hat schon einiges von dir gehört. Wir haben Zettel verteilt, wir haben eingeladen, wir haben Musical vorgeführt, wir haben dein Wort ausgeteilt. Ja, und wir wollen nicht glauben, dass es für die Katz war, sondern dass dieser Same, den du uns gegeben hast, den wir weitergeben konnten, dass der auch auf irgendeine Weise aufgehen wird. Wir wissen oft nicht wie, aber wir möchten dich nicht durch unseren Unglauben einschränken. So beten wir für unsere Nachbarschaft, genau hier um diese Kirche herum. Für all die, die schon einmal hier waren, die dich gehört haben. Herr, dass du auch jetzt vielleicht in der kommenden Weihnachtszeit das neu erinnerst, neu aufwecken lässt. Und dass auch dieser Hunger nach etwas mehr wieder kommt. Herr, wir danken dir einfach, dass wir mit dir gehen dürfen. Dass wir nicht glauben dürfen und an deine Kraft. Und dass diese Kraft auch in uns schwachen Menschen mächtig sein kann. Darum bitten wir dich. Wir danken dir, dass du uns hörst. Amen.